Warst du schon mal hier auf dem Mainzer Hauptfriedhof?
Ja, so ein, zwei Mal drüber gegangen, aber näher habe ich mir das eigentlich nicht angeguckt.
Ja, ist ja auch gar nicht so weit weg vom Campus, da kann man ja auch schon mal
herlaufen. Stimmt.
Und letztens habe ich hier muslimische Gräber gesehen und habe mich gefragt, was die hier sollen.
Wirklich?
Hätte ich gar nicht so erwartet in Mainz.
Wollen wir uns die mal angucken gehen?
Ah, das sind ja die Gräber.
Wollen wir uns das da hinten mal angucken?
Ja, voll, lass mal hingehen.
Ah, hier, okay. Also man sieht, dass dort irgendwie die christlichen Gräber sind. Und hier sind ganz viele, ja, scheinbar muslimische Gräber. Ah, die haben da auch arabische Schrift, nenne ich es mal. Dies hier zum Beispiel, da steht dann drauf, Kant Kamara, Soldat der zweiten Kompanie des 10. Regiments, der Tirailleurs Senegalais. Und den unteren Teil, den kann man nicht so ganz lesen.
Troisième siècle, décédé, le... Ah, das ist wahrscheinlich der Todestag. Am 8.
Ja, décédé, genau, der Todestag.
Am 8.12.1919.
Und was könnten die hier auf dem Mainzer Friedhof suchen? Ich meine, das sind ja französische Soldaten und wie es aussieht, sogar aus den Kolonien.
Willkommen bei Clio auf die Ohren, der Podcast-Reihe des historischen Seminars an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz. Mein Name ist Andreas Frings, ich bin Studienmanager und Osteuropa-Historiker. Diese Podcast-Reihe haben wir im ersten Corona-Winter 2020-21 mit einer Reihe über Epidemien und Pandemien in der Weltgeschichte begonnen. Nun setzen wir diese Arbeit mit einer zweiten Staffel, diesmal über Migrationen und Mobilität im 20. Jahrhundert, fort. Diesmal podcasten Studierende. Ich durfte diese zweite Staffel als Lehrender begleiten und ich freue mich nun mit Ihnen auf einen spannenden Podcast.
Hallo, ich bin Charlotte Groß und ich studiere Geschichte und Kulturanthropologie an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz.
Und ich bin Lukas Solin und ich studiere auch Geschichte und Englisch auf Lehramt an der Uni Mainz. Im November 1918 endet der Erste Weltkrieg mit der Unterzeichnung des Waffenstillstands in der Nähe der nordfranzösischen Stadt Compiègne. Im Rahmen dieses Waffenstillstands wird auch eine militärische Besetzung der linksrheinischen Gebiete und einiger rechtsrheinischer Brückenköpfe durch Einheiten der Entente, also hauptsächlich Frankreichs, des Vereinigten Königreichs und Belgiens, vereinbart. Diese militärische Besetzung, die im Friedensvertrag von Versailles bestätigt wurde, dauerte bis 1930 an. In den Reihen der französischen Besatzungssoldaten dienten vermutlich bis zu 40.000 Soldaten aus den französischen Kolonialgebieten.
Wie diese Besetzung in den betroffenen Gebieten erlebt wurde, insbesondere auch wie die Kontakte und Interaktionen zwischen der ansässigen deutschen Bevölkerung und den französischen Kolonialsoldaten aussahen, darüber sprechen wir heute mit Anna-Maria Brandstätter. Sie ist Ethnologin an der Universität Mainz und zu ihren Forschungs- und Arbeitsschwerpunkten gehören das Themenfeld Erinnerung und Geschichte, die Auseinandersetzung mit kolonialen Sammlungen und die koloniale und postkoloniale Verflechtungsgeschichte. 1992 wurde sie mit einer Dissertation über Politik und Gesellschaft bei den Bolongo in der Demokratischen Republik Kongo promoviert. Seither arbeitet sie am Institut für Ethnologie und Afrikastudien hier in Mainz. 2007 und 2008 hat sie mit Studierenden in einem Projekt die Geschichte der französischen Kolonialsoldaten im Mainzer Raum nach dem Ersten Weltkrieg erforscht. In der ersten Staffel der Podcast-Reihe Clio auf die Ohren, die Pandemien und Epidemien in der Weltgeschichte gewidmet war, hat sie an einem Podcast über HIV und AIDS teilgenommen. Liebe Frau Brandstätter, herzlich willkommen.
Auch von mir herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Auf die Gräber der Kolonialsoldaten auf dem Mainzer Hauptfriedhof sind wir eben schon kurz eingegangen. Dort war von den Tirailleurs Senegalais die Rede, von den Senegalschützen. Wer waren diese Soldaten und was haben sie mit dem heutigen Senegal zu tun?
Ich möchte dafür diese Antwort ein bisschen weiter nochmal ausholen. Also Sie haben ja schon mal die Besatzung der linksrheinischen Gebiete angesprochen, durch Frankreich, Belgien und das Vereinigte Königreich, aber auch die USA. Und Frankreich hatte insgesamt am Anfang 85.000 Besatzungssoldaten in den linksrheinischen Gebieten. Und davon waren etwa 25.000 bis 30.000, 40.000. Die Zahlen differieren auch immer nach Quellen aus den Kolonien, Kolonialgebieten. Das haben Sie schon erwähnt. Und diese Soldaten kamen aus ganz unterschiedlichen Regionen. Einmal aus Nordafrika, also Marokko, Algerien und Tunesien. Sie kamen aus Westafrika, also aus dem damals kolonial besetzten Westafrika, französisch kolonial besetzten Westafrika. Sie kamen aus Madagaskar und dem, was wir heute oder damals auch als Indochina bezeichnet wurde. Muss ich vielleicht auch noch mal ein bisschen so die Situation insgesamt in Mainz vorstellen. 1919 im Winter, also kurz auch nach dem Friedensvertrag, sollen allein in Mainz 20.000 Soldaten stationiert gewesen sein, was einem Fünftel der damaligen Einwohnerzahl entsprach. Ich finde so diese Dimension ja auch ganz wichtig. Woher kommt nun dieser Name Senegalschützen? Das hat damit zu tun, dass im 1857, ich glaube es war 1857, im damaligen oder im heutigen Senegal eine Einheit geschaffen wurde, die auf einen Gouverneur, einen französischen Gouverneur zurückgeht. Und da ist dann der Name Senegalschützen erhalten geblieben, wenngleich auch dann darunter ganz viele andere Soldaten aus Westafrika, auch einschließlich Nordafrika, mit gemeint waren.
Den Begriff der Senegalschützen finden wir vor allem in der Literatur. Hier in Mainz oder im größeren Rheinhessen findet man aber auch den Begriff Utschebäbisse. Was hat es damit auf sich?
Ein interessanter Begriff, bei dem man eigentlich nicht weiß, wo er wirklich herkommt, also aus was er sich etymologisch herleitet. Er war von Anfang an, zumindest in dieser Zeit der 20er Jahre bis in die 30er, vielleicht auch länger, deutlich pejorativ gemeint, also herabsetzend, abwertend. Hat aber soweit, es gibt gar nicht viel Forschung dazu, soweit man das sehen kann, auch eine Bedeutungsveränderung erfahren, hat dann eine Dauer gehabt bis auch über den Zweiten Weltkrieg hinaus. Dann wurden auch die Kinder die Besatzungssoldaten nach dem Zweiten Weltkrieg, die Kinder wurden eben auch oft als Utschebäbis bezeichnet und irgendwann wurden, habe ich gehört, sogar alle Franzosen waren dann plötzlich Utschebäbis. Also das war auch so ein Veränderungsbegriff, der aber deutlich nicht mehr diese pejorative, diese diskriminierenden Ton auch hat, wie Utschebäbis am Anfang gedacht war.
Im unbesetzten Teil des Deutschen Reichs aufgrund der Zensur, aber weniger im Rheinhessen selbst, wurde schnell behauptet, die französische Besatzung setze Kolonialsoldaten gezielt ein, um das Deutsche Reich und die Deutschen zu demütigen. Dieses Motiv klingt auch in der Forschungsliteratur immer wieder an. Auf französischer Seite hieß es allerdings, die Kolonialsoldaten kämen eher aus logistischen oder strategischen Gründen zum Einsatz. Als wie bedeutsam würden Sie das Motiv der Demütigung Deutschlands auf der Seite des französischen Militärs und der französischen Regierung in Paris einschätzen?
Zunächst ist damit nochmal vielleicht auch wieder der weitere Rahmen zu sagen, dass es sowieso keine einheitliche Linie gab im französischen Militär und auch in der französischen Politik nicht. Vorstellungen von bestimmten Charaktereigenschaften, Zuschreibungen der Kolonialsoldaten existierten auch bereits vor dem Ersten Weltkrieg und waren auch maßgeblich für Rekrutierungen dieser Kolonialsoldaten in die französische Armee. Und diese Bilder, dass sie eben wild, unzivilisiert und so weiter sind, primitiv, kursierten genauso wie andere Bilder, dass sie durch diese Einbeziehung in die französische Armee die Kolonialsoldaten auch eine Art Entwicklungs- und Zivilisierungsprozess erfahren. Und diese Einstellung, diese Haltungen, sowohl in der Militär- als auch in der Politik Frankreichs, zogen sich bis durch den Krieg, bis auch in diese Nachkriegszeit und die Besetzungszeit, sodass man auch nicht sagen kann, also das Motiv der Demütigung war eine zentrale Rolle oder spielte eine zentrale Rolle. Diese Bilder haben sich im Übrigen auch nochmal geändert. Das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig zu zeigen. Am Anfang, oder es gab so eine Vorstellung von dem guten, da wird das N-Wort benutzt, also dem guten N oder dem guten Schwarzen, die sich dann herausgebildet hat, bis hin zu sowas, sie sind große Kinder oder sie sind unsere kleinen Brüder. Also auch da gab es dann verschiedene Zuschreibungen, die in dieser langen Zeit auch von Krieg und Nachkrieg immer wieder auch kursierten. Die waren parallel zueinander. Das finde ich auch nochmal ganz wichtig. Die schlossen sich nicht aus, sondern konnten auch koexistieren.
Ob das Demütigungsmotiv beim Einsatz französischer Kolonialsoldaten nun tatsächlich eine Rolle gespielt hat oder nicht, ändert erstmal nichts an der Tatsache, dass die Kolonialeinheiten in der deutschen Öffentlichkeit und teils auch im Ausland schnelle Empörung hervorriefen. Gerade in den frühen 20ern erschienen zahllose Zeitungsartikel, Plakate, Pamphlete und so weiter, in denen französische Kolonialsoldaten vorgeworfen wurde, besonders gewalttätig zu sein, ganz allgemein und ganz besonders gegen deutsche Mädchen und Frauen. Heute reden wir in diesem Kontext von der Schwarze Schmach-Kampagne. Welche Rolle spielten rassistisch motivierte Vorwürfe sexualisierter Gewalt in dieser Kampagne?
Insgesamt, die Kampagne war ja war ganz emotional geprägt. Das ist nochmal ganz wichtig. Es spielte also gar nicht auf rational faktenbezogenen Annahmen beruht, sondern es spielte ganz stark auf so das Schüren von Emotionen und vor allen Dingen von Ängsten. Also es ging darum, auch rassistisch geschürte Ängste gegenüber Fremdung zu imaginieren, sich vorzustellen und dann vor allen Dingen auch, was Sie auch schon gesagt haben, so bildlich auch darzustellen. Es ging dabei auch darum, ein anderes, also die anderen zu konstruieren. Die Kolonialsoldaten waren nicht nur anders, sie waren wirklich das ultimative Andere. Und dieses ultimative Andere wurde auch über zwei Kriterien oder Kategorien nochmal hervorgehoben, nämlich einmal der Bezug auf Hautfarbe und Herkunft. Und die sind auch verschmolzen in dieser rassifizierenden Darstellung dann, also Hautfarbe und Herkunft. Und damit verbunden waren Annahmen, dass sie eben besonders ungezügelt sind, sexuell ungezügelt sind gegenüber so einer Vorstellung, dass Zivilisation immer mit der Zügelung von Sexualität einhergeht und der Zügelung auch der Triebe überhaupt. Sie galten als besonders roh und besonders wild. Diese Bilder waren im Übrigen auch nochmal auch im französischen Militär präsent, wurden aber dann auch immer wieder ins Positive gekehrt. Sie sind so wild und so ursprünglich, dass sie auch viel besser kämpfen können als die französischen Soldaten. Also da sieht man auch so diese Bezüge aufeinander, die in beiden Diskursen da waren und dieses Verfremdung, diese Angst vor Verfremdung kulminierte immer wieder auch in diesen Bildern von Frauen, von jungen Frauen, von weißen Frauen, die überfallen wurden, vergewaltigt, verfolgt, misshandelt wurden.
Entschuldigung, gab es diese Vergewaltigungen denn wirklich in größerer Zahl?
Ja, gut, dass Sie da nochmal nachfragen. Nein, diese Vergewaltigung gab es so, wie es propagiert wurde. Die gab es nicht. Es gab Vergewaltigungen und aus der Forschung ist bekannt, dass die Vergewaltigungen in diesem Besatzungs- und Nachkriegskontext durch Nicht-Kolonialsoldaten prozentual einen viel höheren Anteil hatten als die Vergewaltigungen durch Kolonialsoldaten. Der war wirklich gering. Und auch da sind viele Vorwürfe, also durch, das wissen wir aus der Forschung, durch Gerichtsurteile und durch Fakten einfach auch widerlegt.
Auffällig ist ja auch, dass es bei den mutmaßlichen Opfern dieser sexualisierten Gewalt stets um quasi reine, unselbstständige und hilflose Frauen handelt. So wurden sie zumindest dargestellt. Welche Vorfremden angeblich beschützt werden mussten? Welches Frauenbild steckt eigentlich in dieser Kampagne?
Bisschen haben Sie das ja auch schon selbst beantwortet. Also diese Frauen, dieses Frauenbild, hilflos, jung, ausgeliefert, naiv, unwissend, das also auch überhaupt gar keine Akteurin ist, also Frauen nicht als Akteurin. Interessant ist ja da im Vergleich dazu, dass das schon längst nicht mehr oder das hat vielleicht auch noch nie dem Lebenswelten und den Lebenswegen von Frauen entsprochen und schon gar nicht nach den Erfahrungen des Ersten Weltkriegs und in der unmittelbaren Zeit danach. Dieses Frauenbild hängt auch ganz eng zusammen damit, dass so Nation als was, also als ein reiner Körper, ein reiner weiblicher Körper, gerade da in der Zeit, also das wurde angefangen, das zu imaginieren und auch bildhaft abzubilden und hat ja dann auch eine ganz lange Geschichte, nicht nur in dieser Kampagne der schwarzen Schmach. Und ich finde auch nochmal interessant, was die Historikerin und Soziologin Sandra Maas dazu schreibt, dass diese Bilder auch möglicherweise dieses Verletztsein der Männlichkeit, der Männlichkeitserfahrungen der deutschen Soldaten im Ersten Weltkrieg überblendet, beziehungsweise eine Projektion dieser Verletztheit auf Frauen, auf diese Frauenkörper stattfindet. Und dazu kommt jetzt nochmal, was Sie vorhin, weil Sie ja auch nochmal nach Rasse gefragt haben, dieser Aspekt, dass es so verbreitet war, in Frankreich, in Westeuropa, aber auch darüber hinaus die Bilder, dass es so eine Reinheitsvorstellung von Rasse gab. Also diese Idee des Mischens, des Vermischens, die aus der Eugenik und aus anderen Rasseforschungen in die Welt, in die Öffentlichkeit schwappte, war hier auch präsent. Also es sind ganz verschiedene Bilder, die da auftauchen. und damit auch Handeln legitimieren und begründen sollen.
Im bisherigen Gespräch haben wir viel davon erfahren, was während der Besatzungszeit von anderen über die Kolonialsoldaten geschrieben wurde. Da hatten wir es mit Politikern aus Berlin, mit Journalisten und auch mit Akteuren aus dem Ausland zu tun, die von dem, was sich da angeblich am Rhein abgespielt haben soll, höchstens nur aus zweiter Hand gewusst haben könnten. Von den Kolonialsoldaten selbst besitzen wir hingegen leider nur recht wenige Quellen, weswegen man hier fast schon von einer stummen Gruppe sprechen könnte. Dies wird besonders bei der Feldpost deutlich. So ist uns zum Beispiel deutlich mehr Feldpost der Soldaten aus der Metropole Frankreich als der Kolonialsoldaten bekannt. Wie gehen wir mit diesem Quellenproblem um?
Das war tatsächlich die große Herausforderung auch dieses Forschungsprojekts, oder es war ja ein Lehrprojekt 2007/08. Und was ich jetzt auch sage, bezieht sich auch ganz viel auf Erkenntnisse oder auch Gespräche in diesem Lehrprojekt. Und da möchte ich auch nochmal sagen, wie spannend das eigentlich ist, mit einer Gruppe von Studentinnen, das waren damals wirklich nur Studentinnen, zusammenzuarbeiten und auch so über einen längeren Zeitraum zusammenzuarbeiten, weil man dann eben auch viel mehr in die Tiefe gehen kann. Also ein Versuch von uns damals war, so Kontext sich mehr anzuschauen. Also wir haben uns Kontexte überhaupt, also extra Kriegs, außerhalb des Kriegs befindliche Kontexte angeschaut. Wir haben uns Vergleichsliteratur angeschaut aus anderen kriegerischen Kontexten. Das war ein Weg. Wir haben uns aber auch dann Quellen angeschaut, die besonders in Mainz, Quellen sage ich jetzt mal so, obwohl der Friedhof eine Quelle ist, weiß ich nicht, besonders in Mainz irgendwie auch präsent sind. Zum einen das große Konvolut an Studiofotografien im Stadtarchiv Mainz, in dem eben auch, auf den Fotografien sind eben auch Kolonialsoldaten zu sehen. Und man kann davon ausgehen, dass die also ganz bewusst diese Fotografien auch eben haben anfertigen lassen als Erinnerungsstücke. Und zum anderen eben, das ist eben so aus dem Leben noch, und zum anderen eben der französische Ehrenfriedhof, auf dem etwa 400 Soldaten beigesetzt sind und die meisten dieser Soldaten, die dort beigesetzt sind, französische Kolonialsoldaten. Und anhand der Namen, die zu entziffern waren damals, der Zahn der Zeit hat heute leider auch ein bisschen die Grabscheine beschädigt. Aber damals konnten wir das ganz gut, also eine Studentin hat dann auch wirklich ein Verzeichnis dieser ganzen Namen und der Grabsteine angelegt, konnten wir dann mit Zugriff auf das Archiv des französischen Verteidigungsministeriums wieder auch einzelne Namen nachgehen und haben dann Zahlen entdeckt, Lebensdaten, wo geboren, wo rekrutiert und so weiter. Und das ist insgesamt eine Bewegung, die, glaube ich, auch über die Ethnologie und über die Geschichtswissenschaft hinaus seit dem Ende der 80er stattfand, nämlich hin zu einer Oral History, also einem Aufnehmen, dem Befassen mit letzten Zeitzeugen, die an den unterschiedlichen Kriegen und dann auch in der Besatzungszeit teilgenommen haben. Da gibt es eine ganze Reihe von großartigen auch Veröffentlichungen von Historikern. Und ein Historiker möchte ich jetzt auch nochmal besonders erwähnen, Joe Lunn, der dann ja auch die Daten, die Erzählung, die er aufgezeichnet hat, im Archiv im Senegal auch niedergelegt hat, sodass die dort auch wieder benutzt werden können. Das finde ich auch eine ganz großartige Entscheidung.
Die Fotos hatten Sie ja gerade schon angesprochen. Einige dieser Fotos zeigen vermutlich afrikanische Kolonialsoldaten mit weißen deutschen Frauen. Würde man den Berichten der Schwarze Schmach-Kampagne Glauben schenken, so hätte es solche freundschaftlichen Abbildungen ja gar nicht geben dürfen. Waren die Beziehungen im Alltag vielleicht viel normaler, viel alltäglicher, als wir durch die Brille der Schwarze Schmach-Kampagne zu wissen glauben?
Eine einfache Antwort: ja. Und ich kann es jetzt auch nochmal erklären. Diese Beziehungen sind immer anders als solche Presse, solche Medienkampagnen, die ja ganz unterschiedliche Ziele haben, unterschiedliche Adressatinnen und Adressaten. Diese Kampagne kam übrigens auch aus dem nicht besetzten Deutschland. Das heißt, aus einer Region, wo es in der Regel keine unmittelbaren Erfahrungen mit Besatzungssoldaten gab. Es waren auch immer Zweite-Hand-Erfahrungen. Das ist das eine. Und der andere Punkt ist, Alltag gestaltet sich immer jenseits dessen, was sich vielleicht Besatzungsmächte wünschen, was sich Politikerinnen oder Politiker wünschen. Der Alltag sieht immer anders aus. Es gibt Widerständigkeiten und Frauen sind eben auch nicht die einfachen Opfer gewesen, sondern sie haben sehr wohl agiert und haben auch Handlungsspielräume ausgenutzt. Und man kann schon davon ausgehen, dass es auch mehr als nur freundschaftliche Beziehungen gab, dass es tatsächlich Liebesbeziehungen gab. Es gibt auch Belege dafür, dass es Heiraten gab. Und es gab Liebesbriefe, alles das in ganz wenigen Formen. Das ist auch dokumentiert und auch das zeigt, dass es also diese Frage, diese Kampagne, die ja auch nur ganz kurz, also nur in 3 Jahre lang etwa andauerte, diese Kampagne auch nicht zwingend nur den Alltag bestimmt hat. Wenngleich es im Alltag aufgegriffen wurde in rassifizierenden Comics, in rassifizierenden Bildern, die unter der Hand auch im besetzten Rheinland kursierten. Das ist jetzt nicht so, dass es gar nicht sichtbar war.
Ich wollte noch mal nachfragen, wie sah es denn im Alltag generell mit Konflikten und Spannungen aus?
Jenseits der Beziehungen zwischen Männern, Kolonialsoldaten und Frauen in den Besatzungsgebieten, die ja nicht zwingend von extremer Gewalt überhaupt geprägt waren, gab es vielfältige Orte, an denen es zu Reibereien, Konflikten, Auseinandersetzungen kam. Das ist eine Besatzungssituation, eine unmittelbare Nachkriegssituation. Und die muss man sich dann eben entsprechend auch, ich denke, schon noch zusätzlich militärisch aufgeladen vorstellen. In den Zeitungen, Zeitschriften, aber auch in den Akten, in den Polizeiakten wird beispielsweise immer wieder von Schlägereien berichtet, in Wirtshäusern, in Gaststätten, in Gartenlokalen, die aber eben nicht nur Kolonialsoldaten, aber vielleicht auch zu einem kleineren Teil Kolonialsoldaten eingebunden waren. In einem Brief hat mir mal jemand geschrieben, dass die berittenen Kolonialsoldaten aus Nordafrika irgendwie über die Kaiserstraße preschten und die Leute irgendwie auf die Seite gesprungen sind. Also ne, Situationen, in denen es tatsächlich auch ein Ressentiment gab oder Unwohlsein und Konflikte und Reibereien.
In einem Ihrer Aufsätze erwecken Sie die Personen auf einem dieser eben genannten Fotos fast schon auf schriftstellerische Art und Weise wieder zum Leben, indem Sie ihnen eine Geschichte geben, von der wir aus Selbstzeugnissen kaum etwas wissen. Den Ansatz fanden wir sehr spannend, da wir so das erste Mal einen Eindruck abseits der Schwarze Schmach-Kampagne vom damaligen Leben erhielten. Welche Chancen sehen Sie in diesem Ansatz, diese Menschen so wieder zu Wort kommen zu lassen?
Ich habe ja einen Ansatz aufgegriffen, der aus der Geschichtswissenschaft kommt, der so als experimentelle Geschichtsschreibung oder Geschichte bezeichnet wird und den dann auch ein anderer Ethnologe, Klaus Neumann, weiterentwickelt hat für Forschungen auf Vanuatu, also in der Südsee, in Anführungsstrichen. Und ich habe das als erfundene Wahrheit bezeichnet. Das ist schon eine Möglichkeit, durch das Zusammensetzen so eine Art Mosaik zu vergrößern. Oder vielleicht ist es auch nur ein Puzzle. Also Informationen über lebensweltliche Erfahrungen, die in diesem Kontext gemacht wurden, aber nicht auf eine Person direkt zurückzuführen sind, in so einem Lebensbild, in so einem Lebensweg zusammenzubringen. Aber ich warne auch, ich finde, dass sehr viel Vorsicht ist da wirklich angebracht. Die Frage ist nämlich immer noch, wer spricht eigentlich hier für wen? Und ich würde, glaube ich, heute das noch ein bisschen vorsichtiger formulieren und würde sagen, also diese ganze Frage des Sprechens für jemanden müsste nochmal in so einem Ansatz auf einer zweiten Ebene auch reflektiert werden und bedacht werden. Sonst kommen wir auch wieder so in sowas rein, ich mache jetzt so ein Bild, das klingt irgendwie auch plausibel oder zumindest denke ich das. Und implizit maße ich mir dabei wieder an, für jemanden zu sprechen. Also da wäre ich wirklich heute sehr viel vorsichtiger noch, als ich vielleicht damals war.
Auf welche Aspekte würden Sie da besonders achten?
Um das nochmal klarer zu machen, dass es meine Deutungen sind, dass ich auch deute. Also mit so einer lebensweltlichen Ansatz deute ich eben. Und klarzumachen, dass es wirklich eine Deutung von mir ist, dass es einen fiktionalen Charakter hat, der also wirklich Blicke öffnen kann, aber keineswegs Zugriff auf lebensweltliche Erfahrungen, also der nicht lebensweltliche Erfahrungen aus der Perspektive, aus der Stimme, aus der Sicht der Soldaten wiedergibt. Das würde ich viel deutlicher machen.
Nun sind aus diesen Beziehungen ja schätzungsweise bis zu 800 Kinder hervorgegangen. Die Zahlen variieren da auch, die damals entwürdigend als Rheinland-Bastarde bezeichnet wurden. Von diesen haben dann viele ihre Teenagerjahre zu Zeiten des Nationalsozialismus verbracht. Können Sie uns etwas zum Schicksal dieser Jugendlichen im Nationalsozialismus erzählen?
Diese Jugendlichen wurden verfolgt, misshandelt, sie wurden zwangsweise sterilisiert, sie wurden in Krankenhäuser, sogenannte Krankenhäuser gesteckt, zu medizinischen Zwecken missbraucht, sie wurden in Lager gesteckt, sie wurden umgebracht. Es ist nicht bekannt, wie viele dieser Kinder tatsächlich überlebt haben. Es gibt gerade oder seit, ich glaube, eineinhalb, zwei Jahren ein Forschungsprojekt von Manuela Bauche, eine Politikwissenschaftlerin in Berlin, die sich damit beschäftigt, weil sie sich mit der Geschichte des damaligen Kaiser-Wilhelm-Instituts beschäftigt für Anthropologie. Das Institut war ganz intensiv in diese Annahmen von Rasse, rassischer Reinheit, Verfolgung und auch des Vermessens und Bemessens dieser Kinder eingebunden. Und diesem Projekt, den Mitarbeiterinnen ist es inzwischen gelungen, einige Biografien oder einige Lebenswege ein bisschen nachzuzeigen, sowohl der Kinder als auch der Eltern. Das ist ja auch nochmal interessant, was ist mit den Müttern und den Vätern passiert. Aber ganz allgemein haben die Kinder den NS-Staat wirklich entweder gar nicht überlebt, weil sie eben umgebracht wurden, oder sie haben ihn wirklich mit großen Ängsten überlegt und haben dann hinterher auch fast nie darüber gesprochen. Es gibt auch nur eine Historikerin oder eine Lokalhistorikerin, die sich dann damit auch nochmal befasst hat und Gespräche geführt hat.
Wenn man sich unter Studierenden heute so umhört, haben die wenigsten bisher von dieser Geschichte gehört. Offenbar ist diese Geschichte nicht mehr Teil unserer aktiven Geschichtskultur. Dabei war das Thema in den 1920er und 1930er Jahren doch sehr präsent. Wie konnte das alles so rasch in Vergessenheit geraten?
Ich glaube, da gibt es verschiedene Erklärungen dafür oder verschiedene Ebenen auch des Erklärens. So eine ganz oberste und eine ganz allgemeine Ebene, das sage ich jetzt aber so nicht als Historikerin, sondern als Ethnologin, die sich auch mit der Frage so des Erinnerns und des Beschweigens oder des Beschweigens und Nichterinnerns des Kolonialismus befasst. Ganz auf einer oberen Ebene lässt sich das vermutlich, und da bin ich jetzt ja auch nicht, das ist ja auch nicht von mir, die Einzige, die sowas sagt, auf diese Dominanz des Erinnerns an die Shoah, an den Holocaust und dann auch an den Zweiten Weltkrieg zurückführen. Der andere Aspekt könnte sein, oder das denke ich liegt auch nahe, dass eben, was ich gerade auch schon gesagt habe, die Kinder und auch dann die Mütter, also falls sie auch das überlebt haben, das NS-Regime, die Kinder, die das überlebt haben, eher geschwiegen haben und es beschwiegen wurde, also jetzt nicht so ein ganz allgemeines Vergessen, sondern sie haben wirklich nicht darüber gesprochen, aus ganz unterschiedlichen Gründen, auch der Scham, der Erfahrung, also ne, eine Zwangssterilisation überlebt zu haben, das ist jetzt auch nicht, was man so unmittelbar weiter erzählt und vor allen Dingen nicht in der Öffentlichkeit. Und dann, wenn es kein Interesse oder auch kein einfühlsames Interesse der Öffentlichkeit gibt, ne, das ist also kein Thema, über das gesprochen wird. Also wer wird hier eigentlich gehört? Und ich finde, es geht fast weniger um das Vergessen als ums Beschweigen. Allerdings ist interessant, dass es bereits 1979, das ist schon eine ganze Weile her, eine erste Arbeit gab, nämlich von Rainer Pommering über die Sterilisierung der Kinder, die Zwangssterilisierung der Kinder. Es gab dann auch kurz drauf, schon also 10 Jahre später, gab es eine Forschung über ein Sammelband über die Tirailleurs Senegalais. Und dann fingen dann eben eine ganze Reihe von anderen Historikerinnen an, auch sich mit dem Thema zu befassen. Also es war nicht komplett verschwunden, zumindest in der Geschichtswissenschaft oder in der Wissenschaft selbst, aber in der Öffentlichkeit dauerte es jetzt eigentlich bis Anfang der 2000er, bis dann auch da ein größeres Interesse da ist.
Dass wir heute nicht mehr darüber sprechen, liegt es daran, dass wir als Gesellschaft quasi einen kollektiven Gedächtnisverlust erlangt haben oder fehlt uns einfach die Sprache, um darüber angemessen zu reden?
Na, wir sprechen ja heute wieder darüber und es zeigt sich, wie das Thema Kolonialgeschichte allgemein wieder aufgegriffen wurde. Aber es gab eben eine lange Zeit auch des Nichtbefassens damit, gesellschaftlich, aber auch wissenschaftlich. Das finde ich auch nochmal interessant. Und das fing tatsächlich schon an mit dem Kolonialrevisionismus in den 1920er, 30er Jahren und zog sich bis in die 70er Jahre, bis dann auch die Forschung, aber dann auch irgendwann in der Öffentlichkeit das Thema wieder aufgegriffen wurde. Und es ist in der Tat eine Frage, wie gelingt uns es heute, öffentlich über eine so wichtige Geschichte einschließlich des Ersten Weltkriegs, der ja auch ein großer Weltkrieg war und eben diese ganze koloniale Dimension hatte. Wie gelingt es uns heute öffentlich und gesellschaftlich, diese Relevanz wieder aufzugreifen und da tatsächlich auch nicht nur die großen Feldherren zu verherrlichen, sondern vor allen Dingen auch die Stimmen der Menschen zu hören und hörbar zu machen, die diese Welt auch erlebt haben und erlitten haben und darunter gelitten haben.
Zuletzt möchten wir mit Ihnen einen Sprung in unsere eigene Gegenwart wagen. Uns haben die Ressentiments und Stereotype, über die wir uns heute mit Ihnen unterhalten haben, sehr an die rassistischen Vorurteile der letzten Jahre erinnert. Etwa an die berühmte Begrifflichkeit der NAFRI, der sogenannten nordafrikanischen Intensivtäter, ein Begriff, der skandalöserweise in der Polizeisprache entstanden ist. Welche Kontinuitäten, gerade in den Vorurteilen und Bildern, und auch welche Unterschiede sehen Sie zwischen der Schwarze-Schmach-Kampagne der 1920er Jahre und heutigen Verschwörungstheorien und rassistischen Stereotypen?
Ich greife nochmal auf, was ich vorher schon gesagt habe, zu diesem Bild oder zu dieser Mobilisierung von Ängsten. Von Ängsten, die in solchen Rassifizierungs- und Kampagnen immer wieder geschürt werden, die Ängste vor Überfremdung. Und es gibt verschiedene Ansätze, diese Ängste zu erklären. Für diese schwarze Schmachkampagne finde ich eben, wie was ich auch vorhin gesagt habe, die Überlegung von Sandra Maas eigentlich ganz interessant, dass es auch so Erfahrungen von Verlust, Verletzlichkeit und vermeintlich verlorener Männlichkeit zu tun hat und dann natürlich mit Männlichkeitsbildern. Und das sind Kontinuitäten, die ich tatsächlich auch in diesen Bildern sehe. Also Kontinuitäten jetzt weniger noch Bezug auf Männlichkeit, sondern auf diese Frage sich immer weiter verändernder auch Geschlechterverhältnisse, die auch immer Verunsicherung bedeuten. Also selbst diejenigen, die diese Geschlechterverhältnisse verändern wollen und geschlechtergerechte Welten schaffen, non-binäre Welten, inklusive Welten, wie immer das nennen mag, selbst für diejenigen ist es immer eine Bedrohung oder eine Bedrohung, eine Verunsicherung. Eine Bedrohung nicht. Eine Bedrohung kann das dann, Bedrohung wird es durch solche Kampagnen, die dann sagen, okay, jetzt wird alles verloren, die Zivilisation verschwindet, die letzten Hürden fallen, alles wird überflutet und dann kommen ja auch so Begriffe wie Flut und Welle, kennen wir ja auch spätestens seit 2015 wiederkommen da dazu. Also es gibt Kontinuitäten und trotzdem ist es wichtig, nochmal auf einen ganz spezifischen Kontext immer wieder auch zu schauen, gerade was solche Kampagnen betrifft mit der Überfremdung des Volkskörpers. Das greift was auf, benutzt Bilder, aber das nur über so eine lange Dauer zu erklären, greift zu kurz, weil wir dann den historischen Kontext, in dem diese Bilder mobilisiert werden, leicht mal außer Acht verlieren. Und ich glaube, das ist so jetzt von außen für mich betrachtet auch wichtig, nochmal zu schauen, was ist denn jetzt der spezifische Kontext und warum können diese Bilder mobilisiert werden? Was macht die so attraktiv, sie in einer ganz spezifischen gesellschaftlichen oder globalgesellschaftlichen Situation zu aktivieren?
Danke sehr.
Vielen Dank für Ihre Fragen und Ihr Interesse.
Wir danken Ihnen für das Interview.
Und für Ihre Bereitschaft, mit uns zu sprechen.